Domradio Podcast.
Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
Seit gestern nämlich läuft die Karwoche, die wichtigste Woche des Kirchenjahres für Christinnen und Christen, der Endspurt in der Vorbereitung auf Ostern. Und deshalb dreht sich im Tagesevangelium diese Woche natürlich auch alles rund um die Leiden, das Sterben und die Auferstehung Jesu. Und helfen wird uns beim Blick in die Bibel Pater Christian Ruttishauser. Er kommt aus der Schweiz, ist promovierter Theologe und Jesuit. Und er berät unter anderem die Deutsche Bischofskonferenz und den Heiligen Stuhl in Fragen des Judentums. Ganz herzlich willkommen hier bei uns.
Herzlich willkommen.
Sie bringen einen beeindruckenden Lebenslauf mit. Sie sind recht katholisch, kann man sagen, aufgewachsen, gingen auf die Klosterschule in St. Gallen. War das dann der Anstoß für Sie, mit 20 Jahren zu sagen, jetzt studiere ich Theologie, werde Priester und trete in einen Orden ein?
Nee, so geradlinig ist das nicht gegangen. Nach der Klosterschule wollten meine Eltern, dass ich in ein katholisches Gymnasium gehe. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und bin dann in die säkulare, staatliche, in die Kantonsschule in St. Gallen und dachte eigentlich, dass ich Geschichte studiere oder Literatur oder so irgendwas und hatte dann kurz vor dem Abi ein sehr starkes religiöses Erlebnis. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich sehen musste, was studiere ich jetzt? Und dann bin ich dann zur Theologie gegangen. Aber noch nicht mit der Idee, Priester zu werden, sondern einfach mal Interesse am Theologiestudium.
Okay, das hat sich dann also so weiterentwickelt, dass Sie die Theologie dann noch vertieft haben. Sie hatten verschiedene wissenschaftliche Stationen, auch unter anderem in Rom, New York und Jerusalem, sind viel rumgekommen. Heute sind Sie uns aus München zugeschaltet. Da sind Sie zuständig für Schulen und Hochschulen der Jesuitenprovinz in Zentraleuropa. Was bedeutet das und wie sieht so Ihr Alltag aus? So ein ganz typischer Montag vielleicht?
Ja, es gibt keinen typischen Alltag für mich, weil ganz viel Abwechslung dabei ist. Ich war für Schulen und Hochschulen zuständig. Jetzt bin ich noch für die Fakultäten, also die Hochschulen, zuständig. Das heißt, die Jesuiten in Zentraleuropa, die sind zuständig für die Theologische Fakultät in Innsbruck, für die Hochschule St. Georgen in Frankfurt, in Uppsala in Schweden die theologische Ausbildung und dann die Philosophie in München. Und zugleich in Genf haben wir eine größere Institution, Jesuit Worldwide Learning, wo wir versuchen, tertiäre Bildung für Menschen in Flüchtlingslagern weltweit und einfach dort, wo sie keinen Zugang zur universitären Ausbildung haben, zu vermitteln. Und da bin ich zuständig für Personalplanung, für Profilbildung dieser Institutionen und helfe dem Provinzial, der mein Chef ist, der Jesuiten, versuche diese Institutionen aus unserer Perspektive zu führen. Und daneben ist immer etwas im Bereich Judaistik und im Bereich Spiritualität, Exerzitien. Das geht immer mit. Und natürlich die Bibel.
Die Bibel, das ist ein gutes Stichwort. Morgen wollen wir dann noch ein bisschen hören, woher Ihre Begeisterung denn fürs Judentum herrührt. Aber heute schauen wir erstmal in den Bibeltext und der steht in Johannes Kapitel 12, die ersten 11 Verse.
Domradio, das Wort.
Aus dem Johannesevangelium. 6 Tage vor dem Pascha-Fest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihren Haaren. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später auslieferte, sagte: »Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben?« Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus jedoch sagte: »Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Eine große Menge der Juden hatte erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die Hohepriester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten.
Sehr prägnante Szene. Kurz vor Jesu Tod wird uns hier vor Augen geführt und eine Reaktion, die die Jünger von Jesus so nicht erwartet haben. Er unterstützt hier die Verschwendung von kostbarem Öl. Sonst predigt Jesus doch eigentlich immer einen bescheidenen Lebensstil und Almosen für die Armen. Warum ist das jetzt hier falsch? Wie lässt sich das erklären?
Ich denke, wenn wir an den Text herangehen und bereits von Verschwendung reden, ist das eigentlich Verschwendung? Ich denke, wenn wir schon von Verschwendung reden, dann haben wir schon die Sicht des Judas eingenommen. Für Judas ist es eine Verschwendung, für die Jünger ist es eine große Überraschung und für Jesus ist es ganz klar, es ist gar keine Verschwendung. Und warum denn? Es findet hier ein Mahl statt. Es gibt noch ein zweites Mal. Es gibt das Mal mit dem Füßewaschen und hier das Mal mit dieser Salbung. Und so wie das Füßewaschen ganz zentral ist, so ist natürlich auch diese Salbung etwas ganz Zentrales. Wir können uns hier Maria vorstellen wie eine Art Antigone. Das heißt, Jesus wird sterben wie ein Verbrecher am Kreuz durch Folter. Und das ist natürlich im Grunde genommen eine Schande. Es ist ein Urteil über ihn, dass er nicht richtig gelebt hat. Das ist ganz tief in der antiken Kultur und eigentlich im Mittelalter und auch bis heute. Wenn jemand nicht ein richtiges Begräbnis hat, dann nachher ist er irgendwie, es ist wie ein Urteil über sein Leben, dass sein Leben nicht gut war. Und das haben die antiken Menschen noch ganz stark empfunden. Und Paulus wird sagen, es ist ein Skandal, dass Jesus nicht würdig gestorben ist. Und was Maria hier macht, ist, dass sie Jesus die Würde gibt für seinen Tod und sie begreift, was für ein Begräbnis er eigentlich verdient hätte, nämlich ein königliches Begräbnis, weil er der König der Juden ist und deshalb wird er noch einmal gesalbt und so ist das überhaupt keine Verschwendung, sondern ist genau die angemessene Art und Weise, die Maria hier versteht, so wie Antigone in der griechischen Tragödie dafür kämpft, dass ein würdiger Tod letztlich Ausdruck darin findet, dass eben der Tote auch gesalbt wird. Das heißt, es geht ja nicht um Verschwendung, sondern um ein situationgerechtes Handeln. Sie ist die Frau, die versteht, was Jesus eigentlich braucht. Und zu sagen, es ist Verschwendung, das ist eigentlich so wie eine Versuchung unter dem Schein des Guten. Ja, man könnte immer da und dort noch etwas Gutes tun, aber das Gute, das es in diesem Augenblick genau braucht, das ist natürlich, Jesus in der richtigen Art und Weise zu verabschieden.
Also eine Würdigung, eine Salbung und keine Verschwendung. Jetzt ist es ja so, dass auch heute in der Kirche, bei der Liturgie zum Beispiel, kostbare Gewänder und Gefäße benutzt werden. Kann man jetzt mit diesem Bibeltext sozusagen die Verwendung begründen?
Das ist ganz ein interessanter Vergleich, den Sie hier jetzt gerade machen. Tatsächlich, wenn die Menschen heute die Kirche anklagen und sagen, ah, das ist doch alles viel zu viel Prunk und all das ist viel zu viel Reichtum, diese Goldgefäße und die Dinge so, dann ist das gleich wie Judas eigentlich eine nicht richtige Einschätzung der Situation. Wenn wir das der Kirche heute vorwerfen, dann schauen wir nur noch säkular. Wir denken, Das tut der Priester oder die Kirche nur noch, um sich selber darzustellen. Aber der Bezugspunkt ist gar nicht mehr der liebe Gott. Der Bezugspunkt ist gar nicht mehr die religiöse Beziehung, sondern es ist nur noch die Sichtweise von außen in einer Welt, die vergleicht den König mit der Kirche und den Reichtum innerweltlich. Und in diesem Sinne, wenn wir heute die Kirche anklagen, dass sie den Prunk letztlich in den religiösen Gewändern hat oder dass es ihr bei den Ämtern nur um Macht geht, dann wird gar nicht mehr gesehen, dass es eigentlich die Beziehung zu Gott ist, dass die Menschen berufen sind in diese Ämter hinein und dass die Menschen, die diese Goldgeräte und diese Dinge hergestellt haben, das nicht für sich gemacht haben, sondern wirklich eben würdig für die Liturgie, für die Beziehung mit Gott. Im Grunde genommen habe ich den Eindruck, es steht dann wie so, erstes und zweites Gebot wird gegeneinander ausgespielt. Das erste Gebot, Gott zu lieben und alles dort hineinzugeben, und das zweite Gebot, die Menschen zu lieben und alles dort hineinzugeben. Aber die Gebote darf man nicht auseinanderreißen, sowohl indem man der Kirche vorwirft, dass sie goldene Geräte oder Gewänder hat oder in diese Richtung geht, als auch natürlich die Kirchenleute selbst. Sie müssen schauen, dass sie ganz da sind für die Mitmenschen, für die Caritas, für die Diakonie. Das darf einfach nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Also bei der Kirche vielleicht mal genauer hinschauen und von Maria lernen, situationsbedingt zu handeln. Das nehme ich mit aus Ihren Gedanken, Pater Christian Rutteshauser, zum heutigen Montag der Heiligen Woche. Vielen Dank für die Auslegung heute und Ihnen einen schönen Tag.
Ebenso.
Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen 7:45 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.